Herzlich willkommen bei der nächsten Folge in Jesus, der liebevolle Therapeut, mit Andi Weiß
und Stefan Schwab wieder.
Und wir haben ja schon einige Urwunden, in diesem Kapitel sind wir nämlich drin von deinem Buch, die Urwunden beleuchtet. Wir waren bei der Ururwunde, die Scham bei Adam und Eva. Wir haben angeguckt die Urwunde des Übersehenwerdens bei Kain und Abel und Hagar. Die Urwunde des der Verlassenheit oder des Verlassenseins. Jetzt kommt auch eine sehr tiefe Urwunde. Die von Josef. Und zwar im Alten Testament. Es geht nicht um in der Krippe, also nicht im Neuen Testament, sondern die Urwunde des Ausgeliefertseins. Ich bin schutzlos.
Das ist ganz spannend, wenn ich überlege, wie viele Menschen mir hier, wir sitzen hier in meiner Beratungspraxis, die Stühle sind bedeutungsschwanger, weil da ganz viel Geschichte schon in den letzten 15, 16 Jahren hier stattgefunden hat auf diesen Stühlen. Ich merke, ich brauche mal neue Stühle, aber ich traue mich nicht, weil so wie ein Baum Geschichten erzählen könnte, können, glaube ich, diese Stühle ja auch Geschichten erzählen. Und viele der Geschichten, die diese Stühle erzählen würden, werden Geschichten sein, wo Menschen mir gegenwärtig von einer Ohnmacht erzählen. Oft kommen Menschen gar nicht und sagen, Mensch, mir ist damals was Schlimmes passiert oder mir ist damals in meiner Kindheit was Ungutes angetan worden oder. Oft kommen Leute zu mir und sagen, er weiß, können wir mal drüber reden, ich habe einen Chef und der nimmt sich immer so und so viel raus. Oder ich habe meinen Mann oder meine Frau, mein Partner, die überschreiten immer Grenzen, ich fühle mich da gar nicht ernst genommen. Und das ist ganz spannend, weil von außen betrachtet die Geschichte, die da erzählt wird, für mich als Zuhörer erstmal gar nicht so groß klingt. Oder für jemand, der von außen zuhört, würde sagen, naja, dann sag halt meinem Chef, nee, ich will früher gehen. Und dann musst du das halt akzeptieren. Und wir stellen aber fest, dass da Menschen mir mitten in der Geschichte, die sie mir erzählen, eine Ohnmacht berichten, dass sie sagen, das sagen sie mir vielleicht in der Laborsituation, rein theoretisch fühlt sich das für mich logisch an. So. Aber wenn ich in dem Moment bin, fühle ich eine ganz große Ohnmacht. Ja, wir sind mitten in der Urwunde des Ausgeliefertseins. Wenn wir mal schauen, ich liebe das ja immer, Bibel ist Entwicklungspsychologie pur. Ja, das sind nicht die heiligen Figuren, die da vorleben, wie das Leben perfekt gelingt, sondern es sind Menschen, die scheitern, Menschen, die traurig sind, Menschen, die Schwierigkeiten haben.
Und zwar durch die Bibel durch.
Durch die Bibel durch. Und deshalb ist das für mich so ein glaubwürdiges Buch, ja, weil es nicht nur Glanzgeschichten erzählt, sondern erzählt, Menschen kommen auf diese Welt und müssen mit dieser Welt klarkommen. So. Heidegger sagt mal, allein das in der Welt sein, hatten wir schon mal, ja, das macht dem Menschen Angst. So diese Einsamkeit, dieses Gestalten müssen erstmal und gar nicht wissen, wohin. Und das entdecken wir in der Bibel ja ganz intensiv. Menschen, die leben, leben. Menschen erleben, Menschen leben, erleben in Freud und Leid, in Sonnen- und Regentagen. Und dann zu gucken, ja, wie gehen denn Menschen damit um? Deswegen liebe ich es, dass wir zu allen Urwunden auch Menschen finden im Alten Testament. Und wenn wir den Josef mal anschauen, dann ist der Josef ja eigentlich ein kleines Glückskind. Ja, so.
Also im Nachhinein auch, na, auch gesehen, auch aber Moment auch in dem Moment.
Ja, also ja, okay. Die ganzen Leute, die da sonst noch an Brüdern am Start sind, die müssen alle buckeln, die müssen fleißig sein, die müssen sich im System, dem Vater behaupten. Ja, also es war nicht so, also wir haben einen Sohn, ja, sondern das waren viele Söhne. Also es war, da musste man um die Gunst des Vaters buhlen, ja, da musste man sich anstrengen, dass der Vater gesagt hat, oh, das dich mag ich. So, jetzt haben wir den Josef, das ist ein Lieblingssohn. Ja. Dem Josef, dem kauft er sogar ein buntes Gewand. Ja. Die anderen haben alle ihre schäbigen Fetzen an, mit denen sie auf dem Feld sind. Der Josef, der kriegt ein buntes Gewand. Ja, Wahnsinn. Wenn man sich nur mal überlegt, was da im Familiensystem los war, ich weiß auch gar nicht, wie der Vater auf die komische Idee kam, ja, so, zu sagen, ey, was stiftet das wirklich Frieden, wenn ich jetzt da einem sage, mit dir fahre ich ins Disneyland und alle anderen bleiben zu Hause und machen den Abwasch. Ja, so.
Ja, natürlich. Disneyland. Also das ist schon, man würde sagen, ungerecht.
Ja, so. Jetzt kommt da eine Wut auf. Und zwar nicht nur einmal in dem Moment, sondern ich glaube, das war ja Alltagsgeschäft, dass sie gemerkt haben, der Papa, irgendwie mag der den mehr. Was haben wir denn falsch gemacht? So. Und jetzt ist da eine große Wut. Und diese geballte Wut ist immer das Ergebnis unerfüllter Bedürfnisse. Alte Rede. Ja. Dieses Bedürfnis macht so wütend. Wir hatten das Bedürfnis bei Kain und Abel. Ich werde nicht gesehen. Jetzt kommt eine große Wut auf. Der eine erschlägt den anderen. Ja. Aus diesem System jetzt kommt eine große Wut auf. Und jetzt packen sie den, verdreschen sie den, sperren den dann ein. Und irgendwann kommt eine Karawane vorbei und wir verkaufen den. Ja, so.
Also ganz krass.
Härterer Familienausschluss geht ja fast nicht. Ja. Doch, sie hätten ihn umbringen.
Ja, genau, das wäre noch gewesen. Ja. Ja.
Jetzt wird es aber spannend, was passiert denn, wenn da eine Horde älterer, aber auch scheinbar jüngerer Brüder, ja, so eine, das sind ja alles gestandene Männer, nicht so Fitnessschwächlinge wie wir beiden hier so.
Hallo!
Also wie, dann wie ich, ja, so.
Sondern, nee, hast schon recht.
Sondern das sind ja, die mussten ja hart ran, die mussten ja, ja ihr tägliches Brot, also das war ja geballte Kraft.
Da ging es ja ums Überleben. Ja, das so war ja nicht nur so
und
wie
diese
bei uns.
Geballte Kraft stürzt hier nicht Auge in Auge, sondern Augen um einen, um einen Josef herum ein und die verprügeln den, die tun den weh. Und die große Macht, dass er dann weggesperrt ist, ja ein großer Ohnmachtsmoment. Ja. Mhm. Plötzlich verliert er eine große Gestaltungsmacht. Jetzt kommen wir wieder zu den Stühlen. Mhm. Da sitzt jemand gegenüber und sagt, ich fühle mich meinem Chef, meiner Chefin gegenüber so ohnmächtig. Oder da ist ein Kollege, der vielleicht immer irgendeinen Spruch loslässt und ich bin da so, als könnte ich da nicht sprechen. Und es ist ganz spannend, mit Menschen auf Reisen zu gehen. Das müssen manchmal gar nicht die großen Übergriffe sein. Ja, ich hab in den letzten 25 Jahren auch ganz, ganz viele große, dunkle, übergriffige Geschichten gehört, die Menschen erleben mussten. Ja. Das muss aber gar nicht immer nur die ganz große Thematik sein. Das kann schon der kleine Moment sein, dass vielleicht der kleine Junge merkt, oh, immer wenn die Mama oder der Papa einen Alkohol getrunken haben, dann sind die plötzlich launisch. Und plötzlich wird es von 0 auf 100 laut. Plötzlich wird es von 0 auf 100 verbal oder vielleicht sogar körperlich aggressiv. Da ist jemand, der erlebt erst eine Sicherheit und von 0 auf 100 ist die Sicherheit weg. Kann das Kleine sein, kann manchmal auch was ganz Großes sein, die große Übergriffigkeit. Und es ist ganz spannend. Ich habe das immer wieder in einem Moment, dass ich merke, wie ich mich, wenn ich mit Menschen so in ihre Geschichte eintauche, dass ich dann spüre im Gespräch, was da gerade passiert. Und gerade wenn mir Menschen gerade dunkle, übergriffige Geschichten erzählen, wo eine Übergriffigkeit stattgefunden hat, kommt es manchmal vor, dass ich sage, boah, jetzt merke ich sogar körperlich, dass ich für sie gerade wütend werde.
Ah, okay.
Also mich macht es gerade wütend, dass ich da höre, ohne da jetzt in zu tiefe Geschichten einzutauchen, was ihnen da angetan wurde, dass ihre Grenze nicht respektiert wurde, ihre Würde nicht respektiert. Jetzt werde ich wütend und dann sage ich, und jetzt muss ich aufpassen, ich darf nicht für sie wütend sein, weil es ist ihre Wut. Es ist ihre Gestaltungsmacht. Kommen wir gleich mal hin, was ist denn eigentlich die Wut, die eigentlich die Möglichkeit gibt abzugrenzen, die ja fehlt eigentlich. Mhm. Die Frau, die kommt und sagt, ich habe Probleme mit meinem Chef, weil der immer über die Grenze geht. Das ist ja eine Wut, die sie eigentlich nicht dem Chef, der gar nicht vielleicht so was Großes tut, wenn er sagt, du musst nur eine halbe Stunde Überstunden machen, ja, so, sondern es ist ja eine Wut, die biografisch auftaucht, dass da jemand sich etwas rausnimmt, was ihm nicht zugesteht. Das ist ja jede Form von Übergriffigkeit. Da nimmt sich jemand etwas raus, stellt seine Bedürfnisse über meine.
Also ein Muster, das wieder hervorkommt. Hm. Vergraben, das ich gar nicht präsent habe, aber es plötzlich wieder durch einen, wie ein Tropfen, dass das fast zum Überlaufen bringt. Ne? So kann man das so ein bisschen...
Und plötzlich wiederholt sich Geschichte. Ja. Vielleicht nicht in echt, aber emotional.
Mhm. Im Kopf, ja. in den Bildern.
Mhm. Wenn man da jetzt mal guckt, also wenn man die Frau nimmt als Beispiel, die sagt, ich kann mit meinem Chef mich dem Chef nicht gegenüber abgrenzen und wir tauchen ein und finden ganz tiefe, sehr, sehr dunkle Momente in ihrer Geschichte, die plötzlich dann zum Klingen kommen, negativ zum Klingen kommen, anklingen, wenn sie ihrem Chef begegnet und er diese Grenze nicht respektiert. Wenn wir bei meinem Josef schauen, dem begegnet das ja wieder. Der hat erlebt, ich erlebe Ohnmacht, ich kann mich nicht wehren, ich kann keine Grenzen setzen. Später die Frau von Potiphar, die möchte ihm an die Klamotten und wieder erlebt er eine Grenzverletzung. Und das ist ganz spannend, ganz viele Menschen erzählen mir in dem Moment, dass sie das Schlimme an dem Moment finden, dass sie sich eine Teilschuld geben. Mhm. Ganz viele Menschen, vor allem Frauen, die mir Geschichten, schlimme Geschichten erzählt haben, erzählen mir danach, dass es nicht gelingt zu separieren, dass sie in dem Moment keine Schuld hatten.
Also es fällt immer auf sie zurück sozusagen. So. Sie tragen es mit
sich. Aber sie nehmen sich eine Mitschuld dran. Ja. Mhm. Und jetzt wird spannend, was heißt denn das eigentlich, sich verstehen zu lassen? Ich liebe psychoedukative Gedanken. Warum? Weil sie uns mit reinnehmen, weil sie uns erklären, wie wir funktionieren. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wenn ich schon in jungen Jahren meinem Gehirn oder wenn mein Gehirn schon in jungen Jahren gelernt hat, dass es nichts bringt, wenn ich versuche, mich abzugrenzen, dann ist das neuronal nicht gebahnt. Dann kennt mein Hirn nicht dieses Wissen, dann weiß mein Gehirn nicht, dass ich Nein sagen darf und dass ich dann auch wirklich dieses Nein, dass das Nein auch respektiert wird, dass diese Grenze auch respektiert wird. Mhm. Wenn dieser Gartenzaun eingerissen wurde, dann ist es für mich fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass da jemand kommt und nicht klingelt, nicht klopft, nicht fragt, darf ich reinkommen, sondern einfach meinen Gartenzaun umstürzt.
Das muss man quasi lernen.
Und das ist spannend. Man muss es üben und sich erstmal, glaube ich, lieb haben, wenn man sagt, ich kann es gar nicht.
Also erstmal.
Mein Hirn kann es nicht.
Also das auch eingestehen.
Ja. Und mir fällt ein besonderer Moment ein, den muss ich jetzt gerade ein bisschen verfälscht erzählen, weil er aus einem Beratungskontext kommt und relativ frisch ist. Und die Person soll auch dementsprechend das nicht in der Öffentlichkeit so für sich dargestellt bekommen. Aber zu mir kam ein Mensch, wie gesagt, ich versuche das gerade so spontan zu sagen, kam ein Mensch, die eine ganz große Übergriffigkeit erlebt hat. Und im familiären Kontext. Und man weiß, dass Übergriffigkeit, körperliche Übergriffigkeit, verbale Übergriffigkeit, gibt es ja eine Missbrauchsthematik, ist ja nicht nur, muss ja nicht nur eine sexuelle Missbrauchsthematik sein, es gibt ja eine große Bandbreite an Übergriffigkeit, wo Grenzen nicht respektiert werden.
Manipulation auch.
Ne? Auch Manipulation, keine Frage. Und sie hat einen ganz großen Moment erlebt, dass sie beide Elternteile immer als sehr, sehr gewalttätig erlebt hat. Und die berufliche Situation war auch so, dass sie Menschen, die laut geworden sind, immer als Bedrohung erlebt haben. Sie hat immer eingeknickt. War eine ganz kompetente Frau, eine ganz fähige Frau. Und sie hat immer wenn jemand laut wurde, war sie raus. War ihr Gehirn, war gar keine Option da. Das hat sie gesagt, meine Sprache war auch weg. Mir fehlen die Worte, sagt der Volksmund. Wir wissen, dass das Gehirn auch bei traumatischen Erfahrungen, dass das Sprachzentrum beeinflusst ist. Also der Volksmund hat auch da wie immer recht, dass tatsächlich die Sprache fehlt. Ja, so. Und dann erzählt sie immer, wenn im beruflichen Kontext oder familiären Kontext heute jemand laut wird, kann sie nicht mehr gestalten. Ist sie raus, ist sie wie erstarrt. Ja? Erstarren ist eine Form von vielen, wie wir auf Traumata reagieren. Ja, so. Und dann sagt sie, ich bin wie erstarrt. Und dann ist mir in dem Moment, jetzt kommen wir mal zu dem liebevollen Therapeuten Jesus, der Moment eingefallen und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe jetzt gerade so in meinem inneren Auge so ein Bild. Und ich weiß nicht warum, und dann kam mir aber der Gedanke, warum das so ist. Ich sehe sie gerade wie in der Geschichte, nicht weil sie schuld sind, um Gottes Willen, das müssen wir jetzt mal auf die Seite nehmen, in der Geschichte der Ehebrecherin, wie Jesus sich vor die Ehebrecherin stellt. Zwischen die werfenden Steine, das ist eine Bedrohung, also wir gehen jetzt hier nicht in eine Schuldsituation, ja, nicht, habe ich ja mehrmals gesagt, das ist mir wichtig. Es geht ja nicht um Schuld, aber es geht um Schutz, ja. Und ich habe gesagt, es ist ganz komisch, ich habe vor meinem inneren Auge gerade so das Bild, dass sie als kleines Mädchen, sie stellen sich so hinter Jesus, halten sich vielleicht als kleines Mädchen so an seinem Gewand so fest, luken vielleicht so ganz spitzen so hinter vor. Und Jesus steht zwischen ihnen und ihren lauten Eltern, die sie gerade anbrüllen, die sie gerade erniedrigen, in denen die den Sachen androhen und. Und er steht dazwischen. Und das war ein ganz emotionales Bild, da musste ich auch sehr aufpassen. Ja. Das war, und die Frau, da sind die Tränen gelaufen, das war so ein Moment. Und dann sage ich, ich weiß gar nicht, warum ich sie jetzt gerade so, warum dieses Bild gerade kommt. Und dann haben wir weitergesprochen und dann sage ich, jetzt weiß ich gerade, welche Szene in mir gerade groß wird. Und mir ist eingefallen, wir waren mit unserem Sohn, war ein paar Jahre alt, waren wir mal im Tierpark Hellerbrunn, so, waren auf irgendeinem Klettergerüst. Und haben da runtergeschaut, ganz weit weg, richtig weit weg, ist ein Mann sehr, sehr aggressiv laut auf seine Frau losgegangen. Wir waren zu weit weg, als dass wir uns da irgendwie hätten einmischen können und so. Also dem hatten wir auch ein Kind dabei, aber war sehr weit weg und der hat sie angebrüllt und war aggressiv und so. Und dann ist der war ein richtiger Schrank. So,
ja, ja, ja.
Und dann ist eine ganz kleine Mitarbeiterin von dem Zoo, ist hingegangen und das war ein ganz besonderer Moment und hat der Frau den Rücken zugedreht, hat sich nur zwischen dem Mann und die Frau gestellt. Und ich habe nicht gesehen, aber ich glaube, sie hat nichts gesagt. Da war nicht eine Diskussion dabei, sie hat sich nur dazwischen gestellt. Und der Mann hat dieses kleine, schmächtige Fräulein, die vier Köpfe kleiner war, als Instanz des Schutzes wahrgenommen, ernst genommen und ist gegangen.
Das ist wie eine Firewall, ne?
Ja, so. Also der Moment, wenn wir da liebevoll, der liebevolle Therapeut Jesus, der kommt, das war so ein besonderes Bild, ja. Da stellt sich da stellt sich jemand dazwischen und ich war so überrascht, warum dreht Jesus jetzt in dem Moment den Rücken zu? Mhm. Er schaut der Bedrohung ins Gesicht und ist der Moment, er gibt den Schutz, den das Hirn in dem Moment nicht weiß, dass es den gibt. Also der liebevolle Therapeut Jesus kommt und lässt neuronal was bahnen, was kein Mensch für möglich hält.
Mhm. Wo ich auch nie dran gedacht habe, ne, im ersten Moment natürlich.
Also es gibt ja viele Schritte, also der könnte ja kommen und diskutieren, der könnte ja kommen, die wegziehen. Aber wenn er sie wegziehen würde, würde er sie raus aus der Situation nehmen. Also sie würde nicht erleben, dass sie bleiben darf und Schutz erfährt.
Mhm.
Also wenn er sie wegziehen würde, ja, dann wäre es ja Flucht aus der Situation. Aber sie bleibt, sie erfährt Schutz. Ich bin es wert, geschützt zu werden.
Das heißt, übertragen jetzt natürlich auch wieder auf den Alltag heutzutage, wenn ich einen Angriff bekomme, wo ich meine zumindest, es ist ein Angriff und es kommt das Altes hoch, dass ich dann sagen kann, ne, ich kann hier stehen bleiben, weil ich bin geschützt eigentlich. Ich muss es nur wahrnehmen.
Ja. Und es ist ganz spannend, wenn du sagst, ich darf stehen bleiben. Ganz viele Menschen, die mir von Momenten erzählen, wo ihre Grenzen nicht respektiert wurden, gerade in Kinder- und Jugendzeiten, kämpfen sehr, sehr oft mit ihrer Frage der Daseinsberechtigung. Mit mir kann man es ja machen.
Darf ich sein, so wie ich bin?
Ja, aber, oder halt negativ formuliert. Mit mir kann man es ja machen.
Mhm.
Ja, andere haben es verdient, dass man sie respektiert. Mit mir kann man es ja machen. Ich habe ja keine Daseinsberechtigung.
Mhm.
Ich bin es ja nicht wert, dass man meine Grenzen ernst nimmt.
Mhm.
So, und diese Würde kommt, Jesus der Liebevolle, er spricht die Würde zu und sagt, du bist es wert, geschützt zu werden. Mitten in dieser Schutzlosigkeit. Und das ist für mich ein so hochtherapeutischer Moment, eben dass eben nicht, ich zeige dir, ich schütze dich, dass ich dich aus der Situation rausnehme, sondern ich mache dich lebensfähig, indem ich dir das Geschenk schenke, dass du sagst, so, ich gebe dir die Erfahrung des Bleibendürfens und du wirst erfahren, dass du geschützt bist im Bleiben. Du musst nicht weg, du darfst hier bleiben, weil du deine Präsenz zeigen darfst, weil du erwünscht bist, hier erlaubt bist.
Gehen wir dann nochmal zurück zu Josef, weil wir sind ja im Alten Testament, also vor Jesus jetzt biblisch gesehen, der natürlich da jetzt zweimal schutzlos und ohne Grund eigentlich ins Gefängnis geworfen wurde, also beim ersten Mal in die Grube verkauft wurde, beim zweiten Mal ins Gefängnis nochmal und er wusste gar nicht, was mit ihm geschieht so ungefähr. Ne? Was kann man da auch noch heilsam rausnehmen aus dieser Geschichte von Josef?
Also ich finde, das Spannendste ist tatsächlich, dass es zweimal passiert.
Mhm.
Und ich finde, das zeigt uns, dass die Wiederholung nicht unnormal ist. Ich war vorher schon an dem Punkt, dass Menschen so von sich enttäuscht sind, dass sie sagen, das kann ja wohl nicht sein, mir ist das und das als Kind passiert oder als Jugendlicher oder vor so und so vielen Jahren. Kann ja wohl nicht sein, jetzt bin ich erwachsen, jetzt müsste ich es doch eigentlich schaffen. Und sie es als mangelnde Leistung, als mangelnde Kompetenz, als Unfähigkeit, als Schwäche oder wie auch immer erleben, dass sie es wieder erleben. Und deswegen, wir sind ja mitten in Entwicklungspsychologie, wir verstehen, dass der Josef, ich könnte mir vorstellen, hätte er diese erste Geschichte nicht erlebt, wär seine Reaktion vielleicht eine ganz andere gewesen. Aber ich könnte mir vorstellen, da kommt jemand, überschreitet Grenzen und plötzlich kommt in ihm eine Panik aus. Ich meine, er flieht ja dann auch, ja, sie hält ja dann sein Stück von seinem Gewand fest. Mhm. Ja, also das muss ja ruckartig gewesen sein, ja, von beiden
schon ein
Seiten.
Bisschen.
Ja, also da sind wir übrigens wieder auch bei einem Reflex auf dem Trauma. Ja.
Mhm.
Es gibt verschiedene Formen, also Flucht, Angriff, ich arrangiere mich mit etwas oder ich erstarre. Ja, so. Also in dem Fall wählt der Josef den Reflex des Fliehens.
Mhm, okay.
Und er erlebt aber nochmal den Moment, dass er eine Begrenzung erlebt.
Mhm.
Und dieses Neuerleben finde ich deshalb gut, weil es wäre ja schön, wenn uns die Bibel erzählt, schau mal, da ist was Schlimmes passiert und jetzt hat er daraus gelernt, jetzt ist er ganz stark, jetzt ist er Iron Man. Oder jetzt ist er geheilt oder jetzt ist so, ne? Jetzt ist er der Superstar. So. Ich liebe Geschichten, die auch ein zweites Mal nicht klappen.
Weil sie echt sind.
Ehrlich. Ja.
So. Weil sie,
Und ich glaube, das ist der Zuspruch. Wir landen bei der, wenn die Ururwunde die Beschämung ist, landen wir hier bei dem großen Zuspruch, nämlich den Zuspruch, schau mal, das ist Leben.
Mhm.
Und das, was dir nicht gelingt, ist ein Übungsfeld. Und Übungsfeld heißt immer, es wird dir auch mal wieder nicht gelingen. Es wird dir auch mal nicht klappen. aber es vielleicht wird dir immer mehr gelingen. Ich habe manchmal jemand, der sagt, oh, jetzt, das war jetzt so ein Riesenrückschritt, wir waren doch schon so weit. Ja, habe ich manchmal, dass Leute so enttäuscht von sich selber sind, dann sage ich, aber wären sie nicht schon so weit gekommen, hätten sie jetzt gar keinen Rückschritt erleben können. Mhm. Also das heißt ja, dass sie auch schon gut. viel gegangen sind.
Ja.
So. Mhm. Und auch Rückschritte gehören zum Leben dazu. Und manchmal muss man vielleicht auch einen Rückschritt, das klingt jetzt so nach einer Zigarettenpapier, weil es halt so, meine ich, so billig meine ich es nicht, wie es vielleicht jetzt klingt, aber muss man nehmen, um vielleicht nochmal neu Anlauf zu nehmen. Mhm. Und zu sagen, so hat es jetzt vielleicht nicht geklappt. Vielleicht war ich jetzt auch zu übermütig. Vielleicht war ich jetzt auch zu fordernd zu mir.
Kann man da auch biologisch sagen, dass es vielleicht noch nicht tief genug neuronal drin ist,
dann
sozusagen?
Muss es nochmal neu probieren.
Ja, genau.
Das ist ja spannend. Wir waren ja da schon mal an dem Punkt, dass wir sagen, Hirnforscher sagen, du musst eigentlich 1000 Mal das Gegenteil tun, um Verhalten umzubahnen. Ja, inzwischen ist man so weit, aber auch, dass es gibt verschiedene Therapieformen, dass man sagt, auch in der Imagination gibt es die Möglichkeit, neuronal was neu zu bahnen. Deswegen war es mir wichtig, in der Reihe Jesus, der liebevolle Therapeut, die Augenblicke der Heilung noch mitzumachen. Es sind 15 Audiobegegnungen, wo man in der Rolle des Zachäus, in der Rolle der Ehebrecherin, in der Rolle des verlorenen Sohns und in diese Begegnung kommt und in diesen heilsamen Moment, und man weiß, erst in der Imagination kann neuronal was gebahnt werden.
Das heißt, ich stelle mir etwas neu vor. Also jetzt praktisch gesehen. Ja, genau. Ja?
Es gibt Therapieformen, was ich Werteimagination nach Böschemeier zum Beispiel. Oder man arbeitet zum Beispiel auch im therapeutischen Kontext mit dem Bild des idealen Vaters. Ja? Mhm. Und plötzlich darf was greifbar werden. Also, und das ist nicht eine Vorstellungsgeschichte, ich bilde mir jetzt mehr ein und wird alles gut, sondern es wirklich, da wird wirklich neuronal, da passiert was im Körper, ja, nachweislich, also kann man nachweisen, dass da neuronal ein neuer Weg gebahnt wird, dass ich tatsächlich erst den nächsten heilenden Schritt gehen kann, sagen wir mal so. Ja. Und ich sage das deshalb so, oder es ist mir deshalb so wichtig, weil da sind wir wieder beim zweiten Anlauf, und es war ein guter Gedanke, dass du sagst, ja, vielleicht ist es noch nicht so gebahnt, weil alles, was Psychoedukation ist, heißt immer auch, ich lerne etwas über mich, nicht um dann zu sagen, ja, mal so bin ich halt, das ist immer Fahrt, wenn's darauf leuchtet, finde ich immer eine Selbstbeschneidung. Aber wenn ich feststellen darf, ach, so bin ich. Dann darf ich liebevoll mit mir umgehen, darf ich geduldig mit mir umgehen. Und das Heilsame an den Jesus-Begegnungen ist immer, Jesus sieht den Menschen in dem Moment, so wie er in dem Moment ist. Und in dem Moment darf dieser Mensch so sein. Und Jesus begegnet aber den Menschen auch so, wie er sein könnte. Mit diesem liebevollen Blick, mit dieser Wertschätzung, mit dieser Perspektive. Und er liebt raus, was sich da noch entwickeln kann. Mhm. Und ich glaube, das braucht es beides.
Er sieht also beides. Er sieht den momentanen Zustand und den Idealzustand.
Und beides darf sein. Ja?
Also
der reiche Jüngling, der geht weg. Der darf weggehen. Mhm. Jesus läuft ihm nicht hinterher. Jesus schimpft ihm nicht irgendwie hinterher. Du wirst ewig schmoren und was weiß ich so. Mhm. Sondern Jesus merkt nur, der ist gerade noch nicht so weit. Vielleicht kommt es noch.
Und vielleicht kam er wieder traurig. Dazu, ne?
Ja, weiß man nicht.
Weiß er nicht, ja.
Und er ist traurig drüber, lesen wir. Das sieht man ja, wie Jesus in die Beziehung geht. Ja? Und das ist heilsam.
Wow, das ist wieder eine sehr, sehr tiefe Folge heute. Ich bin schutzlos. Die Urwunde des Ausgeliefertseins mit Josef zu lesen im 1. Mose 37 und 39. Und da hast du natürlich auch wieder Gedanken formuliert in deinem Buch unter diesem Kapitel.
Vielleicht kennst du solche Momente, Situationen, in denen du gefallen bist und niemand kam, in denen du ausgeliefert warst, körperlich oder seelisch, vielleicht durch Gewalt, vielleicht durch Schweigen, vielleicht durch eine Ohnmacht, die andere nicht sehen wollten. Vielleicht hast du geschrien und keiner hat es gehört. Vielleicht hast du gelernt zu funktionieren, obwohl du innerlich in dieser Grube geblieben bist. Vielleicht lebt ein Teil von dir noch immer dort unten, wartend, hoffend, verletzt. Ausgeliefert zu sein verletzt die tiefste Schicht unseres Vertrauens in andere, in uns selbst, in das Leben und manchmal auch in Gott. Und doch erzählt die Geschichte von Josef nicht nur vom Fall, sondern auch vom Weg danach, vom Überleben, vom Weitermachen und davon, dass Würde auch dort bleibt, wo andere sie vergessen. Vielleicht beginnt hier ein leiser Trost, dass du nicht falsch bist, weil du gefallen bist. Dass deine Geschichte weitergeht, auch wenn du nicht weißt, wie. Dass es eine Kraft gibt, die dich hält, wenn andere dich loslassen. Und vielleicht ist genau das der erste Schritt, die Grube nicht zu verleugnen, sondern sie anzusehen und darin ein Überlebenszeichen zu entdecken.
Vielen Dank wieder für diese Folge heute. Jesus, der liebevolle Therapeut. Wir sind in den Urwunden. Und das war Urwunde Nummer 4, wenn man es mal überhaupt so sagen möchte. Die Urwunde des Ausgeliefertseins. Wann hast du begonnen, dich selbst zu sichern? Und was wäre, wenn du nicht alles allein im Griff behalten müsstest? Oh, ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge, weil das ist so eine schöne Reise durch die Bibel, durchs Alte Testament und zu Jesus hin. Und natürlich auch eine Reise in uns selbst. Vielen Dank, Andi.
Vielen Dank, Stefan.